Ja, wir haben heute den zweiten Teil zu der Bibelkunde Offenbarung. In der letzten Stunde haben wir ein bisschen was über die Einleitungsfragen besprochen und dann aber auch vor allem gewisse Verständnishilfen. Also wie, was man berücksichtigen sollte, um dieses Buch der Offenbarung richtig zu verstehen. Ihr kennt sicherlich den Spruch, ja, das ist mir ein Buch mit 7 Siegeln. Das bedeutet so viel wie, ich kann das überhaupt nicht verstehen, ich kann das nicht wirklich begreifen, irgendwie kommt mir das alles etwas seltsam vor. Und das ist natürlich aus der Offenbarung genommen, dieses Sprichwort, hier kommt ein Buch mit 7 Siegeln vor, das niemand außer dem Lamm öffnen kann. Aber häufig wird auch das Buch der Offenbarung selbst wie so ein unverständliches Buch gesehen, wie so ein Buch mit 7 Siegeln, wo lauter Symbole, lauter Bilder vorkommen, lauter merkwürdiger Dinge und man nicht so richtig weiß, wie ist das eigentlich zu verstehen. Und ich hoffe, dass diese Stunde heute uns ein bisschen hilft. Dennis Johnson, ein Ausleger auch von der Offenbarung. Er schreibt, die Offenbarung ist ein Buch, das man sehen kann. Ein Buch von Symbolen in Bewegung. Die Offenbarung wird in Vision voller Symbole gegeben, die auf paradoxe Weise die wahre Identität der Gemeinde, ihrer Feinde und ihres Siegers darstellen. Das ist ein schönes Zitat. Also im Grunde mit all diesen Bildern und Symbolen soll die wahre Identität, etwas, was hinter dem Sichtbaren steht, aufgezeigt werden. Das heißt, eigentlich soll das Buch der Offenbarung genau das tun, wie es auch heißt. Es soll etwas aufzeigen, es soll etwas enthüllen, es soll etwas offenbaren, aber wir müssen natürlich ein bisschen nachvollziehen können, wie auch Johannes und die ersten Leser es verstanden haben und wie es in rechter Weise auch zu übertragen ist. Also wir wollen heute uns tatsächlich dran machen, die 22 Kapitel einmal durchzugehen. Und ihr kennt das in der Bibelkunde, wir versuchen das möglichst ein klares Verständnis gibt von diesem Ablauf. Und bei der Offenbarung ist das die besondere Herausforderung, dass es dort so viele sozusagen kurze Szenen gibt, die man irgendwie ansprechen muss, dass es etwas zeitintensiver ist. Deswegen haben wir das hier auf 2 Stunden aufgeteilt und ich hoffe, dass es entsprechend wir so durchkommen, dass das nicht allen der Kopf raucht, sondern irgendwie man ein besseres Gesamtbild bekommt. Nun, wie ist die Offenbarung zu gliedern? Ich habe euch ein Handout rausgegeben, einfach so mit einer Grobgliederung. Ich hoffe, das ist ein bisschen eine Hilfe, auch dem zu folgen. Und dem liegt zugrunde, dass es gewisse Marker gibt, gewisse Wiederholungen im Buch der Offenbarung, die auf eine bewusste Struktur innerhalb dieses Buches deuten. Also nicht einfach, dass man sagt, oh ja, ich lese mir das durch, mal gucken, wie kann ich das vielleicht gliedern, wie passt mir das am besten oder wie macht es für mich Sinn, sondern es gibt manchmal solche Satzstrukturen, wo man denkt, ah, das ist vielleicht etwas, wo der Autor selbst den Hinweis gibt, hier beginnt jetzt etwas Neues. Und genau das finden wir 4-mal im Buch Offenbarung. Und zwar 4-mal leitet Johannes in einer ganz betonten Weise eine neue Sicht oder eine neue Vision ein, die dann auch thematisch zu einem neuen Schwerpunkt überleitet. Und in jeder dieser Passagen erklärt Johannes, dass er im Geist war. Also diese Formulierung, ich war im Geist und ich sah oder und siehe, die kommt 4-mal vor. Und zwar genau in diesen Punkten, in den Bereichen, wo es hier auch einen Wendepunkt gibt in dieser Gesamtschau oder in dem Thema, was hier vorkommt. Nun, was heißt es, dass er im Geist war? Damit ist nicht gemeint, dass er vom Geist erfüllt war, das sollten alle Christen sein, sondern dass er durch den Geist Gottes in einen visionären Zustand entrückt wurde, um eine prophetische oder symbolische Offenbarung zu empfangen. Und wir finden das ganz ähnlich bei Hesekiel. Da heißt es zum Beispiel in Hesekiel 8, Vers 3 und auch an anderen Stellen, aber in Hesekiel 8, Vers 3 heißt es, da schreibt Hesekiel, und er streckte etwas wie eine Hand aus und nahm mich beim Haarschopf meines Kopfes und der Geist hob mich zwischen Erde und Himmel empor und brachte mich in Gotteserscheinungen nach Jerusalem an den Eingang des Tores des inneren Vorhofs, das nach Norden weist, wo das Standbild des Götzenbildes der Eifersucht war, das zur Eifersucht reizt. Also, Hesekiel war eigentlich im Exil, der war gar nicht in Jerusalem, aber sozusagen im Geist wurde er dahin transportiert. Und er sah nicht das, was tatsächlich im Jerusalemer Tempel äußerlich vorging. Ja, die haben da nicht irgendwie in den inneren Kammern da irgendwelche Götzen angemalt oder sowas, sondern er sah sozusagen die geistliche Realität in diesen Bildern, die der Geist ihm aufzeigte. Das, was man mit dem natürlichen Auge nicht sieht, er konnte etwas sehen von eine symbolische Wahrheit oder die Wahrheit in Symbolen sehen und damit sozusagen noch tiefer hineindringen. Und so ähnlich ist das hier auch bei Johannes. So wie Hesekiel wird Johannes im Geist in einen Zustand gebracht, sodass ihm etwas gezeigt wird, was er sonst nicht sehen könnte. Und an vier Stellen erlebt Johannes diese besondere geistliche Schau, wo er sozusagen ein Initialsicht hat, eine Schau einer besonderen Sache und das leitet dann eine Reihe von unterschiedlichen Zeichen und Symbolen ein. In Kapitel 1, Vers 10 heißt es, ich war an des Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Und dann geht eine Schau von Christus als dem Menschensohn in Herrlichkeit, folgt dem. In Kapitel 4, Vers 2 heißt es, sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer und so weiter. Und dann hat er diese Schau des Thronsaals. In Kapitel 17, Vers 3 heißt es, und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste und ich sah eine Frau. Und in Kapitel 21, Vers 10, und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem. Also hier solche vier Marker, solche vier Bereiche, wo Johannes nochmal deutlich macht, hier ist jetzt ein Übergang, hier ist jetzt eine neue einleitende Vision und hier folgt jetzt ein anderes, größeres Thema. Und nach diesen vier Stellen wollen wir auch das Buch der Offenbarung gliedern und dazu kommt aber noch das Vorwort und ein Abschlusswort, sodass wir auf insgesamt hier diese sechs Punkte kommen. Die ersten acht Verse sind das Vorwort. Hier geht es um das Thema der Offenbarung. Er gibt einen Segensgruß und dann auch die Ankündigung des kommenden Königs. Ich lese hier mal die Verse 7 und 8. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen und die, welche ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Eine besonders erhabene Weise, um hier auszudrücken, Christus kommt. Ja, hier gibt es Zitate aus Daniel und auch aus Zacharia. Also, hier wird schon angedeutet, Christus, der die Herrschaft bekommt, wie in Daniel 7. Er wird kommen und dann wird, wie in Zacharja 12, werden die Menschen wehklagen, weil sie sehen, dass ihre Sünden ihn durchstochen haben. Ja, genau. Und er ist das Alpha und Omega, erste und letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Also er ist der Anfang und das Ende. Das heißt, die ganze Zeit, alles ist in seiner Hand. Er war und ist und kommt. Er ist der Allmächtige. Also eine Note, die uns hinweist auf das, was eigentlich hier im Buch der Offenbarung betont wird. Dann finden wir die erste Sicht, ich habe es genannt, der Sohn des Menschen. Finden wir in Kapitel 1, Vers 9 bis Ende des dritten Kapitels. Und hier sieht Johannes am Ende des ersten Kapitels den verherrlichten Sohn des Menschen. Johannes war ein Jünger von Jesus, aber jetzt sieht er Jesus in einer verherrlichten Gestalt. Und das erinnert tatsächlich an so manche Beschreibungen auch Gottes im Alten Testament, wie dann hier all die verschiedenen Teile, sein Haupt, seine Haare, seine Augen, seine Stimme, seine Hand und sein Gürtel und alles, sein Gewand. Es wird alles beschrieben und das erinnert so an diese Gotteserscheinungen im Alten Testament. Unter anderem auch erinnert es an Daniel 7, wo eben auch genau diese besondere Szene dargestellt wird, wo jemand wie ein Menschensohn auf den Wolken kommt, zu dem alt an Tagen, und der hat auch dieses weißen Haare, ich kann es hier mal lesen. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden, heißt es in Daniel 7, und einer, der alt war an Tagen, sich setzte, sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Dann heißt es ein paar Verse später, ich schaute in Vision der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Also was mit dieser wunderbaren Schau des verherrlichten Christus dargestellt wird, ist, er ist der göttliche Menschensohn, der diese Herrschaft über die ganzen Reiche empfangen hat, so wie Daniel es angekündigt hat. Und hier wird gerade auch seine Gottheit betont. Hier heißt es in Vers 17, und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Also gerade in der Einleitung wurde noch Gott als das Alpha und Omega, also der Erste und der Letzte, bezeichnet. Und jetzt legt Christus dem Johannes seine Hand auf die Schulter und sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Und hier wird die Gottheit Jesu hervorgehoben. Und er geht inmitten von Leuchtern. Die wird erklärt, sind die sieben Gemeinden. Die sieben Gemeinden Kleinasien darstellen. Das ist der Bereich, wo Johannes auch in besonderer Weise diente. Und gleichzeitig stehen diese Gemeinden ein Stück weit auch repräsentativ für die Gemeinden schlechthin. Und Jesus erhält diese sieben Sterne in seiner Hand und läuft inmitten dieser Leuchter, dieser Kerzenständer, wenn man so will. Und das bedeutet, er herrscht als königlicher Priester. Ja, das sind natürlich diese Leuchter, sind wie so in einem Tempel. Und Jesus auch mit seinem Gewand, das bis an die Füße reicht, also in einer Priesterrobe. Aber er hat auch diese Sterne in der Hand, die Engel für die Gemeinden. Er herrscht über die Gemeinden. Und er beauftragt nun Johannes, den Gemeinden seine Botschaft aufzuschreiben. Und zwar in Vers 19 heißt es, das, was ist und was nach diesem geschehen wird. Und dann finden wir in Kapitel 2 und 3 die Christi königliche Worte an die Gemeinden. Also er, der herrscht, er, der inmitten dieser Leuchter geht, der die Sterne in der Hand hat, er richtet nun sein Wort an die Gemeinden. Die sieben Sendschreiben sind direkt verbunden mit dieser Sicht, mit dieser Schau von Christus, dem Sohn des Menschen. Und die, all diese Sendschreiben, sie folgen einer Struktur. Dass Christus wird als Autor genannt, also der diese Rede gibt. Und dann mit einer der Beschreibungen aus dieser Vision, die Johannes gesehen hat, zum Beispiel der die sieben Sterne hält oder der Erste und der Letzte und so weiter. Und dann folgt ein Lob, das mit den Worten beginnt, ich kenne, zum Beispiel, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Bedrängnis und so weiter. Und darauf folgt eine Zurechtweisung, aber ich habe gegen dich, dann ein Aufruf oder Befehl und eine Warnung und dann eine Verheißung für die, die überwinden. Und zwar eine Verheißung des ewigen Lebens. Und alle Segensverheißungen derer, die überwinden, werden am Ende des Buches erneut beschrieben, wie die Gläubigen es dann auch empfangen. Man findet überhaupt sehr, sehr viele Parallelen vom Anfang, hier in dieser ersten Vision, und dann am dem letzten, wo sozusagen vieles von dem erfüllt wird, was Jesus hier ankündigt. Zum Beispiel, dass sie vom Baum des Lebens essen oder dass sie weiße Kleider empfangen und so weiter. Und dann finden wir diese sieben Gemeinden. Ephesus ist stark in der Lehre, aber schwach in der Liebe. Smyrna ist treu bis zum Tod. Pergamon hält zwar fest an Jesus, aber beginnt mit so manchen Kompromissen in der Lehre. Thyatira hat gute Werke, aber duldet falsche Lehre. Sardes ist schläfrig und in Gefahr. Philadelphia hält am Wort Gottes fest, an die einzige, die durchaus nur positiv ist, vielleicht noch zusammen mit Smyrna, und Laodicea ist selbstgefällig und ekelerregend. Christus sagt, ich spucke dich aus meinem Mund. Und hier finden wir wichtige Hinweise auf die Bedrängnisse und die Versuchung dieser ersten Adressaten. Es werden Verfolgung genannt in diesen Briefen und Christus weiß um all das. Er kennt die Bedrängnis, er weiß genau um die Versuchungen, um die Situation der Gemeinde. Die werden bedrängt, vermutlich von der römischen Obrigkeit. Die Christen wurden ins Gefängnis geworfen, sie wurden getötet. Auch dann öfters von falschen Juden wird berichtet. An manchen Stellen wird sie die Synagoge des Satans genannt, weil auch die Juden teilweise auch aus Selbstschutz oder aus Hass gegen die Christen auch sehr mitgewirkt haben, dass die Christen verfolgt werden oder dass sie einen schlechten Stand bekamen in der Gesellschaft. Aber auch die Irrlehren, hier werden so manche Irrlehren genannt, die Nikolaiten und so weiter und so fort. Und es geht scheinbar einher mit sexueller Unzucht und Götzendienst, was zwei große Themen sind. Also es gibt echte Versuchungen für die Gläubigen, irgendwie im Glauben oder im Lebenswandel falsche Kompromisse zu machen. Und das ist tatsächlich, das müssen wir uns im Blick behalten, es ist eine Zeit, wo es schwer ist, am Glauben festzuhalten, weil scheinbar alles dagegen spricht. Ja? Weil es so schwer ist, weil es nicht leicht ist, daran festzuhalten. Und das Buch der Offenbarung soll den Blick richten, dass man die Realität erkennt und gerade dadurch zugerüstet wird zum Ausharren, wie es auch bei all diesen Briefen dann aufgerufen wird, zum Ausharren, zum Überwinden. Die zweite Sicht ist die größte. Das Lamm regiert aus dem himmlischen Thronsaal. Und das umfasst die Kapitel 4 bis 16. Wir finden erst in den ersten beiden Kapiteln einen Blick, eine Vision des himmlischen Thronsaals. Johannes sieht eine Szene vor dem Thron Gottes. Der Thron wird sehr, sehr häufig erwähnt, über 10 Mal, ich glaube 13 Mal oder sowas. Allein in diesen beiden Kapiteln wird der Thron Gottes erwähnt und nochmal an die 20 oder so im ganzen Buch. Also diese Herrschaft Gottes, dass er auf dem Thron sitzt, dass er es ist, der regiert, ist eine ganz starke Bekräftigung in diesem Buch. Und hier finden wir aber in dieser Beschreibung von dieser von diesem Thronsaal ganz viele Anlehnungen an das Alte Testament, wie in 2. Mose 24, wo Mose und die Ältesten auf den Berg steigen und dort eine Gottesbegegnung haben, oder Jesaja 6 oder Hesekiel 1 und 10. Also hier werden diese Bilder mit aufgegriffen und Johannes beschreibt so eine Szene eines himmlischen Thronsaals. Um den Thron herum ist ein Regenbogen, dabei auch die sieben Geister Gottes, ein Bild für die Wirksamkeit, die vollkommene Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Und vor dem Thron sind 24 Älteste, sie repräsentieren die Gesamtheit der Gemeinde, also sowohl die 12 Stämme Israels als auch die 12 Apostel. Und so ist es hier ein Bild für die Heiligen der ganzen Zeit, die vor dem Thron Gottes sind. Und wir finden dort Feuerfackeln und ein gläsernes Meer und so verschiedene Symbole, die wir auch aus dem Tempel kennen. Also ein heiliger Ort, ja, wo Gott regiert. Dazu dann die vier lebendigen Wesen unter dem Thron, wie es bei Hesekiel auch gezeigt wird, mit den verschiedenen Köpfen und so weiter. Es repräsentiert die gesamte Schöpfung, also die ganze Tierwelt, alles, die ganze Schöpfung, die Gott geschaffen hat. Es ist alles unter dem Thron Gottes. Er herrscht über all dem. Und in Kapitel 4 wird Gott als der Schöpfer angebetet. Die 24 Ältesten, sie fallen immer wieder auf ihre Knie, sie beugen sich und es werden Lieder gesungen zur Ehre Gottes, weil er der Schöpfer ist. Er der ist, der alles geschaffen hat, der um seinetwegen zu seiner Ehre alles geschaffen hat und über alles herrscht. Und dann im 5. Kapitel kommt etwas Neues hinzu. Gott hat eine Rolle oder ein Buch mit 7 Siegeln in der Hand. Doch niemand ist würdig, die Siegel zu lösen und das Buch zu öffnen. Das führt zu einer großen Bestürzung bei Johannes. Er fängt an zu weinen. Doch dann sagt einer der Ältesten, dass der Löwe von Juda überwunden hat, damit er das Buch öffnen kann. Also es gibt jemanden, der hat überwunden durch seinen Gehorsam, durch seine Treue, und der Löwe von Juda. Und nach dieser Ankündigung des Löwen von Juda, da schaut sich Johannes um und was sieht er? Ein Lamm. Ein Lamm, das geschlachtet ist. Das Lamm empfängt das Buch und wird angebetet, ebenso wie Gott auf dem Thron mit Liedern, und Weihrauch steigt auf als Gebete der Heiligen. Also während Kapitel 4 Gott als den Schöpfer anbetet, wird in Kapitel 5 das Lamm als Erlöser angebetet, das mit seinem Blut Menschen aus allen Nationen, Sprachen, Stämmen und Ländern erkauft hat. Eine erhebende Szene. Aus dieser Sicht der Anbetung des Lammes heraus entfaltet sich nun eine Reihe von 7er Folgen. 7 Siegel, 7 Posaunen, 7 symbolische Berichte und 7 Zornesschalen. Mit jeweils einem Einschub vor dem 7. Ereignis, mit Ausnahme der letzten Zornesschalen. Das heißt, wir müssen verstehen, dass alles hängt hier zusammen. Ja, all diese 7er Folgen, die jetzt dem nachgehen, sie hängen zusammen damit, dass Gott und das Lamm im himmlischen Thronsaal regieren. Und tatsächlich, die 7 Siegel, wir finden sie in Kapitel 6, Vers 1 bis 8, Vers 5. Die 7 Siegel sind die Siegel des Buches, das das Lamm empfangen hat. Also das, was keiner öffnen konnte, jetzt kriegt das Lamm das, und das Lamm ist würdig, diese Siegel zu öffnen. Und was genau ist das für ein Buch? Es gibt hier unterschiedliche Auslegungen, aber meiner Meinung nach ist die beste Auslegung die, dass es das Buch ist, das auch in Offenbarung 21, Vers 27 genannt wird. Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, also in die Stadt Gottes, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Und dieses Buch des Lebens kommt häufiger vor in der Offenbarung. Und hier wird es besonders auch als das Buch des Lebens des Lammes bezeichnet. Das heißt, es gibt ein Buch, da sind die Namen aufgeschrieben der Auserwählten, für die Christus sein Leben gegeben hat. Und das Buch mit dem Namen derer, die durch das Lamm erlöst wurden, hat 7 Siegel. Das bedeutet, bevor die Namen beim letzten Gericht offenbart werden, müssen die Siegel gelöst werden, müssen die Siegel gebrochen werden. Die Siegel bezeichnen nicht, was im Buch selbst drin geschrieben steht, sondern was passieren muss, bevor das Buch geöffnet wird und die Erlösten vor der Welt geoffenbart werden. Und was nun folgt, ist also eine Reihe von Katastrophen und Gerichte, die sehr an die Ankündigung der Ölbergrede gleichen in den Evangelien. Es ist nicht eine Beschreibung, was unmittelbar vor der Wiederkunft Christi nur geschieht, sondern was die ganze Endzeit, also von der Himmelfahrt Jesu bis zu seiner Wiederkunft kennzeichnen wird. In dieser Überlappung der Zeitalter. Als die Jünger nach dem Zeichen seiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters fragen, da zählt Jesus Kriege auf und Streit, Hungersnöte und Erdbeben, Bedrängnis und so weiter. Aber er erklärt auch, dass das Ende noch nicht da ist, sondern das sind nur der Anfang der Wehen. Denn nach dem Plan Gottes, sagt er, Matthäus 24, Vers 14, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Also es wird hier eine Zeit geben, die markiert ist, die geprägt ist von all diesen Bedrängnissen und Nöten und Katastrophen, aber das ist noch nicht das Zeichen, dass jetzt das Ende kommt, sondern erst muss das Evangelium auch hinausgehen zu allen Nationen. Und so finden wir die ersten 6 Siegel im Kapitel 6. Die ersten 4 Siegel sind die berühmten apokalyptischen Reiter. Sie bringen Konflikt, Krieg, Hungersnot und Tod mit sich. Ein Viertel der ganzen Erde ist betroffen. Und das meint, das sind hier Bedrängnisse, sind hier Leid, die sowohl die Gemeinde als auch die Gottlosen betreffen. Und für die Gemeinde sind diese Zeiten von Krieg und wirtschaftlicher Not und auch Tod sind Zeiten der Prüfung und der Reinigung. Finden wir auch im Alten Testament häufiger, Hesekiel 14 oder sowas, wo Gott durch Plagen sein Volk heimsucht und sagt, wer wird hier standhalten, wer wird zu mir halten? Und gleichzeitig sind diese Plagen ein Gericht für die Gottlosen. Ja? Das 5. Siegel beschreibt die Seelen der getöteten Christen, die gesagt bekommen, dass das Gericht noch wartet, bis auch die Brüder vollendet sind. Manche sagen, es sind nur die Märtyrer. Wahrscheinlich ist es eher ein Bild einfach von den Christen, die gestorben sind im Glauben. Und ihre Seele ist jetzt im Himmel bei Christus und sie warten, wann wirst du uns rächen? Wann wirst du all das Leid, was wir erlebt haben, die Verfolgung und Bedrängnis und den Hass, wann wird das endlich ein Ende haben? Wann wirst du das rächen? Wann kommt die Zeit, wo du wiederkommst, wo du alles neu machst? Und ihnen wird gesagt, nee, das dauert noch ein wenig. Das 6. Siegel ist dann eine Beschreibung tatsächlich dieser Wiederkunft Christi, wo auf der Erde und in der Luft und alles aus den Fugen gerät und die Menschen auf der Erde erkennen, jetzt ist der Tag des Zornes des Lammes gekommen und sie versuchen sich zu verstecken. Und hier eine unmittelbare Situation vor der Wiederkunft Christi. Dann gibt es einen Einschub und das ist tatsächlich etwas, was wir in der Offenbarung immer wieder finden. Vor diesem 7. Teil von so einer Reihe gibt es dann so einen Einschub. Hier geht es um die Versiegelung der 144.000 in Kapitel 7, wo 144.000 aus den 12 Stämmen Israels versiegelt werden. Das heißt, sie werden bewahrt vor den schlimmsten Konsequenzen dieser Plagen. Gott selbst greift ein, dass sie nicht daran untergehen. Und dann in den ersten 8 Versen, ja, werden die 144.000 aufgezählt und je nach Stamm dann 12.000 von dem Stamm und so weiter und so fort. Und dann in Kapitel 7, Vers 9 bis 17 heißt es, und dann schaut er, und da ist eine unzählbare Schar aus allen Nationen. Und jetzt müssen wir verstehen, es ist das gleiche Prinzip wie in Kapitel 5 mit dem Löwen und dem Lamm. Es gibt erstmal eine Ankündigung in Kapitel 7. Hier heißt es, dass ein Engel sagt in Vers 3, und er sagte, schadet nicht die Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus jedem Stamm der Söhne Israels. Das ist das, was Johannes hört. Ja, und dann diese Symbolik mit den 12.000 aus jedem Stamm. Und dann in Vers 9, nach diesem sah ich und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern. Das heißt, was hier aufgezeigt wird, ist, diese unzählbare Schar, sie haben sozusagen, sind die symbolische Erfüllung von den 144.000 aus jedem Stamm der 12 Stämme Israels. 12.000 aus jedem Stamm der 12 Stämme Israels. Also, die Gemeinde aus allen Nationen ist die Erfüllung des wahren Israels. Und es hat hier dieses Prinzip, ja, erst hört er etwas, eine symbolische Nummer, und dann sieht er, wie sich das in der Realität zeigt. So wie Christus, er ist der Löwe aus dem Stamm Juda, aber es sieht so ganz anders aus, als man sich's erwartet. Er triumphiert, er herrscht, indem er ganz schwach wird. Ja. Dann finden wir, dass es geht um das geistliche Israel, die Gemeinde, die von Christus inmitten aller Not bewahrt wird. Das ist sozusagen diese Zwischenschau, dieser Einschub. Und dann kommt das siebte Siegel in Kapitel 8, in den ersten 5 Versen, da ist einfach nur Stille. Das Gericht wird angedeutet, indem es einfach heißt, es kommt Stille. Es gibt keine Worte, die jetzt beschreiben können, was geschieht. Aber hier wird sozusagen jetzt das letzte Gericht angedeutet. Ja, jetzt kommt es zur Erfüllung. Und das leitet aber dann direkt die siebte Posaune ein. Und ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Stunde, die Rekapitulation. Das heißt, das, was hier, diese Visionen, die nacheinander folgen, bedeutet nicht, dass das auch sich nacheinander abläuft in der Geschichte, wenn man so will, dass das hier eine Chronologie ist, sondern Johannes sieht verschiedene Bilder und oftmals von der gleichen Zeit, aber dann mit einem anderen Schwerpunkt, mit einem anderen Aspekt. Und so finden wir das auch hier. Diese sieben Siegel, sie münden sozusagen jetzt in der Wiederkunft Christi und dem letzten Gericht. Und dann geht es nochmal wieder mit den Posaunen. Und jetzt wird hier wieder etwas berichtet, was Gott tut von seinem Thronsaal. Und es geht wieder um die gleiche Zeit, aber mit einem anderen Schwerpunkt. Während es bei den Siegeln, wie bei der Ölbergrede, um die Bedrängnisse auch der Gemeinde geht, wo sie geläutert und geprüft werden und gleichzeitig die Gottlosen damit auch gerichtet werden oder bestraft werden, bis das Evangelium zu allen Nationen verkündet ist und Christus wiederkommt, geht es bei den Posaunen um Gottes souveräne Kontrolle über die Weltgeschichte, bei der er teilweise Gericht übt über die Gottlosen wegen der Gläubigen und so auf das Gebet der Heiligen antwortet. Und diese Posaunen sind, anders als die Siegel, in Anlehnung an die 10 Plagen über den Pharao, über Ägypten angedeutet. Die ersten sechs Posaunen, die sieben Posaunen finden wir in Kapitel 8, Vers 6 bis 11, Vers 19. Das ist ein größerer Abschnitt. Die ersten sechs Posaunen, da geht es um das Gericht über das Land, über das Meer, über die Flüsse und über die Luft. Also über die ganze sichtbare materielle Schöpfung. Und mit der fünften und sechsten Posaune folgt dann ein Gericht über die ungläubige Menschheit. Eine Heuschreckenarmee aus dem Untergrund kommt und plagt die Menschen, so ähnlich wie die Heuschreckenplage auch in Ägypten. Hier ist es vielleicht, die Heuschrecken, sie werden ganz gruselig beschrieben mit allen möglichen besonderen Details. Das heißt, dass sie aus dem Untergrund kommen, vielleicht eine Art dämonische Armee. Aber es geht eher darum, wie schrecklich und unausweichlich sie sind. Ja, sie fressen kein Gras und keine Bäume, nicht so wie natürliche Heuschrecken, sondern sie gehen nur auf die Menschen, und zwar auf die Ungläubigen. Ja, hier ist es ein Gericht, was sich nur an den Ungläubigen vollzieht. Und danach folgt auch ein Engelsheer, was auch Macht bekommt, viele Menschen niederzuschlagen. Gottlose werden schon in diesem Leben bestraft. Und das sind hier sozusagen selbstzerstörende Plagen. Ja, also hier übt Gott Gericht, und in Anlehnung an die Heuschreckenplagen, die Gott auch für Israel als Vorschatten auf das Exil gebrauchte, und auch feindliche Armeen, die unaufhaltsam die Städte eroberten und ein bisschen ähnlich beschrieben werden mit Löwenzähnen und Krallen und schnell wie Panther und solche Sachen. Und hier geht es einfach darum, es ist ein Gericht, dem die Menschen nicht entkommen können. Ja, das stärker ist als sie. Und so finden hier in diesen Posaunen sozusagen, die Gottlosen werden bestraft und Gericht wird ausgerufen. Aber das Gericht ist auch ein Aufruf zur Buße, aber es führt nur zur Verhärtung. Das ist genauso wie beim Pharao, ja, wo er die Machtdemonstration Gottes sieht, wie Gott auch so manche Leid und Strafe auch in diesem Leben führt bei den Gottlosen, aber sie nutzen das nicht zur Buße, sondern dass sie nur noch tiefer in die Sünde fallen. Dann gibt es einen Einschub in Kapitel 10, bis Kapitel 11, Vers 14, eine Art Verzögerung vor dem Ende. Und da wird einmal beschrieben, dass Johannes ein kleines Büchlein essen soll. Im Mund ist es süß, im Magen ist es bitter. Finden wir auch ganz ähnlich wie bei Hesekiel. Hat wahrscheinlich zu bedeuten, dass diese Botschaft sowohl etwas ist, was ermutigt, aber gleichzeitig auch verbunden ist mit weiteren Bedrängnissen und Plagen und Leid, auch für die Gemeinde. Und dann bekommt er, gibt es noch eine Vision in Kapitel 11, Vers 1 bis 14. Einmal bekommt er einen Messstab in die Hand und er soll den Tempel messen. Aber nicht den äußeren Vorhof, sondern nur den Tempel, den Altar, den inneren Hof soll er ausmessen und die da drin sind. Denn den äußeren Hof, der darf von den Nationen zertreten werden für 42 Monate. Und in der gleichen Zeit, diesmal mit 1260 Tage bezeichnet, also 1260 durch 30 sind auch 42, also 42 Monate, werden auch von zwei Zeugen berichtet, die Vollmacht haben zu Weissagen. Und der Tempel und diese Zeugen, diese zwei Zeugen, sind wahrscheinlich ein Bild für die geistliche Identität der Gemeinde. Und zwar einer Gemeinde, die zum Himmel gehört. Eigentlich ist die reale Existenz der Gemeinde eine geistliche. Sie gehört in den Himmel. Und das, was sozusagen unter der Bedrängnis ist, das, was von den Nationen verfolgt wird, ist der äußere Vorhof. Der darf zertreten werden. Aber Johannes soll messen, das wahre Wesen der Gemeinde. Ja? Und die zwei Zeugen sind keine endzeitliche Erscheinung von Elia und Mose oder so weiter, wie das manchmal berichtet wird, sondern es ist der verkündigende Dienst oder wenn man so will, der prophetische Dienst der Gemeinde. Diese sind, wie in Zacharja auch genannt wird, die zwei Ölbäume, so wie Joshua und Zerubbabel, wie der Hohepriester und der König oder der Königsnachkomme und die zwei Leuchter, wie wir schon gehört haben, wie die Gemeinden, die ein Licht sein sollen in dieser Welt und die vor dem Herrn stehen. Also es ist hier ein Zeichen für die Gemeinde, die zwar bedrängt werden, die werden ihnen wird widerstanden erst, die haben zwar Kraft, um zu weissagen und am Ende werden sie doch aus Feindschaft getötet und werden dann aber in den Himmel aufgenommen. Und es ist ein Bild für die Gemeinde als königliche Priesterschaft. Ein Bild, was auch immer wieder in der Offenbarung aufgegriffen wird, dass die Heiligen Anteil haben an diesem königlichen Priesteramt. Dann folgt die siebte Posaune, Kapitel 11, Vers 15 bis 19. Ausruf, das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dies ist die letzte Posaune, wir finden sie auch in anderen Bibelstellen, in Paulus in 1. Korinther 15 oder in 1. Thessalonicher 4, also die Wiederkunft Christi, sie wird einhergehen mit der letzten Posaune. Und da werden dann die Leiber auferstehen und das letzte Gericht wird angekündigt. Und zwischen den sieben Posaunen, die die vorläufigen oder teilweisen Gericht über die Gottlosen beschreibt, und diesen sieben Zorneschalen, die die letztendliche Steigerung der Gerichte aufzeigen, wahrscheinlich so ziemlich zum Ende hin, finden wir sieben symbolische Erzählungen oder symbolische Zeichen. In Kapitel 12, Vers 1 bis 14, Vers 20. Das eine ist eine schwangere Frau, ein Bild für, im Grunde für die Glaubensgemeinschaft, eine Anlehnung an Eva, die schon die erste Ankündigung hatte, dass aus ihr der herauskommen soll, der Schlange den Kopf zertritt. Aber wir finden auch, dass sie mit den Sternen und der Sonne und so weiter, wie wir es in der Josefsgeschichte finden, ein Zeichen für Jakob und die zwölf Söhne, also ein Zeichen für das alttestamentliche gläubige Israel, wenn man so will. Und gleichzeitig auch wird diese Frau dann später verfolgt und es geht quasi über als ein Bild für die Gemeinde. Also für es ist sozusagen die Glaubensgemeinschaft aller Zeiten. Und aus dieser Glaubensgemeinschaft heraus wird ein Sohn geboren. Hier wird ein Sohn versprochen, das ist natürlich Jesus. Er ist bestimmt nach Psalm 2 mit eisernem Stab über die Nationen zu herrschen und hier wird dann die Menschwerdung Jesu beschrieben. Und dann folgt ein zweites Bild, was mit dieser ersten verknüpft wird, aber Johannes nennt es extra ein zweites Zeichen und zwar ein scharlachroter Drache. Der Drache wird ausdrücklich als der Teufel identifiziert, als der Satan, der, nachdem er Jesus nicht aufhalten konnte, nun die Frau verfolgt, also die Gemeinde. Und Jesus, er wird auch, fährt auf in den Himmel und auch die Frau wird beschützt, indem sie in die Wüste geht. Und wieder finden wir hier eine Zeit von 1260 Tagen, die mit der Himmelfahrt Jesu beginnen, also nicht die letzten 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Jesu, sondern sie beginnen mit der Himmelfahrt Jesu, wo er in den Himmel aufgenommen wird. Es geht also um eine symbolische Zahl, eventuell eine Anlehnung an die 3,5 Jahre, wo Elia versorgt wurde in aller Bedrängnis, oder vielleicht hat es auch etwas mit den 7 Jahrwochen Daniels zu tun, wo quasi so die letzte dann nur so eine halbe Jahrwoche ist. Es geht in dieser ganz bestimmten Zeit auf jeden Fall um eine begrenzte Zeit, dass die Gemeinde zwar verfolgt und bedrängt wird, aber dennoch geschützt ist vor diesem vor der Verfolgung des Satan, vor der Flut des Drachen. Und Christus sitzt auf dem Thron seines Vaters. Und sein Reich und seine Macht sind gekommen und dies hat den gewaltsamen Sturz Satans und seine endgültige Verbannung aus dem Himmel zufolge. Aber das bedeutet nicht, dass jetzt Frieden herrscht für die Nachfolger Jesu, die noch auf der Erde sind. Das Reich Christi ist in diesem Zeitalter eines, in dem er inmitten seiner Feinde regiert, wie es im Psalm 110 heißt. Und bei der Eroberung erweisen sich seine Diener als treu, selbst wenn es sie das Leben kostet. Die Zeit dieser Mittlerschaft Christi vom Himmel aus und die Zeit des Zornes des Drachen auf der Erde, sie fallen zusammen. Christus regiert, er hat den Satan aus dem Himmel heruntergestoßen, er kann die Heiligen nicht mehr verklagen. Und doch ist er aktiv und hat große Wut in dieser Welt und er weiß, er hat nicht viel Zeit. Kommen später noch ein bisschen mit dazu, kommt nochmal vor. Wir finden Kapitel 13 im ersten Teil dann das Tier aus dem Meer, eine Art Zusammenstellung verschiedener Merkmale von den Tieren Daniels mit den Hörnern und Köpfen. Und dieses Tier hat Macht über die Völker, kämpft gegen die Heiligen und bringt Menschen dazu, den Drachen, also den Teufel, anzubeten. Es ist eine Art Abbild, ein Zerrbild eines Christus, der auch eine tödliche Wunde hat und davon wieder genesen ist. Die ersten Leser erkannten sicher die römische politische Herrschaft darin, die zeitweise die Anbetung auch des Kaisers verlangte. Aber in dieser apokalyptischen Weise ist es insgesamt ein Bild für eine totalitäre politische oder militärische Macht, die gegen die Gemeinde agiert. Ja, dieses Tier ist nicht nur begrenzt auf eins, und das ist wahrscheinlich auch, warum er diese verschiedenen Merkmale aus dieser Daniel-Vision verbindet. Ja, das, was die verschiedenen Reiche markierte über mehrere Jahrhunderte, wird jetzt hier sozusagen in einem Tier zusammengesetzt und zeigt einfach eine fortwährende Macht in dieser Welt, in dieser gefallenen Welt, auch was die politische das politische Agieren gegen die Gemeinde angeht. Dann kommt danach das Tier aus der Erde. Das ist ein betrügerisches, religiöses System, das die Feindschaft gegen die Gemeinde rechtfertigt und der gottlosen politischen Macht zuarbeitet durch lästerliche Worte, also durch die Macht von Worten, von Manipulation, von Propaganda, wenn man so will. Und in der damaligen Zeit ist hier vielleicht die römische Oberschicht gemeint oder auch die heidnischen Priester. Später wird dieses Tier der falsche Prophet genannt. Und auch hier ist wohl die Energie, diese Kraft hinter so manchen falschen Lehren und einflussreichen Bewegungen tatsächlich hier gemeint, wie eine Art dieser falsche Prophet, der gegen die Gemeinde agiert und zu einer Anbetung des Satans und seines Willens führt. Der Drache und die beiden Tiere formen eine unheilige Trinität. Sie geben ein entgegengesetztes Bild ab von den drei Personen Gottes. Hier wird auch das Mal des Tieres genannt, die Zahl 666. Das ist natürlich auch ein großes Thema. Man hat versucht, das mit irgendwie einem bestimmten Menschen gleichzusetzen, mit Nero oder irgendwie einem kommenden Antichristen. Wahrscheinlich geht es nicht so sehr um die Zahl eines Menschen oder so, sondern dass es eher darum geht, es ist die Zahl vom Menschen oder des Menschen. Also im Gegensatz zu dem Siegel Gottes, ein Zeichen der menschlichen Verdorbenheit. Das, was so ganz menschlich ist. Ja? Diese Markierung an Stirn und Hand, es geht nicht so sehr um Mikrochips oder sonst was, sondern es geht um das Denken und Handeln. Ja, das, was unseren Kopf führt und was unsere Hand führt. Ja, also unser Leben, was unser Leben prägt. Finden in Kapitel 14 im ersten Teil dann ein Bild von dem Lamm und den Seinen. Er wird auf den Berg Zion gebracht, ein Bild für den Himmel. Der Name des Lammes und des Vaters ist an den Stirnen geschrieben. Also hier, sozusagen entgegengesetzt von dem Mal des Tieres, ist bei den Heiligen im Himmel der Name Gottes und des Lammes auf die Stirnen geschrieben. Das heißt, ihr Denken ist geprägt von einer Erkenntnis Gottes. Die wahren Gläubigen beten Gott wahrhaftig an. Dann finden wir noch Engelsboten in Kapitel 14, drei Engel mit jeweils einer Nachricht. Der erste ruft dazu auf, das Evangelium zu glauben. Der zweite kündigt den Untergang Babylons an und der dritte droht allen, die das Tier anbeten, mit der ewigen Strafe. Also hier ein Aufruf zur Buße und eine Bedrohung des Gerichts. Dann finden wir einen kurzen Einschub, Kapitel 14, Vers 12 und 13, ein Aufruf zum Ausharren und ein Segen für die, die im Herrn sterben. Also eine Art kleiner Trostaufruf für die Gläubigen. Und dann kommt die letzte symbolische Bericht, die Ernte des Menschensohns, wo Jesus, der Sohn des Menschen, die Treuen sammelt in der Ernte. Also er holt sie ein, wie so ein Bauer, der in seinen Kornspeicher die Frucht sammelt, bevor er dann einen Engel schickt zum Gericht. Und das wird dann symbolisiert, wie er eine Weinpresse tritt, sodass das Blut spritzt über hunderte von Kilometern. Und dann finden wir die sieben Zorneschalen, Kapitel 15 bis Kapitel 16. Nach der Beschreibung des Gerichts geht hier wieder ein zeitlicher Schritt zurück. Ja, also wir haben jetzt hier die Ernte des Menschensohns auch, ein Bild für das letzte Gericht, genauso wie am Ende der Posaunen und am Ende der sieben Siegel. Und jetzt finden wir hier wieder, bevor die Zornschalen ausgegossen werden, gibt es noch zwei Zeichen. Einmal die treuen Gläubigen, die das Tier überwunden haben, wie sie Gott anbeten mit Liedern. Und dann wird der Tempel im Himmel geöffnet und die Zornschalen werden den Engeln übergeben. Also nochmal ein Hinweis, all das kommt aus der Herrschaft Gottes, vom Heiligtum Gottes. Und hier heißt es, die Zornschalen, in diesen Zornschalen wird der Grimm Gottes vollendet. Also hier geht es jetzt tatsächlich so um die letzte Zeit, wenn man so will. Die Schalen sind ähnlich wie die Posaunen, aber noch verheerender. Die gehen auch über die Erde, über das Meer, über das Süßwasser und über die Luft und bewirken dort Schaden. Aber nicht mehr nur zu einem Teil, nicht mehr zu einem Drittel oder zu einem Viertel, sondern alles, was im Meer wohnt und alle Bäume und so weiter und so fort. Hier ist es eine vernichtende Plagen. Die fünfte Schale zerstört die Herrschaft des Tieres. Die Anhänger werden krank, aber sie tun trotzdem keine Buße. Bei der sechsten Schale kommt es zum großen Kampf, wo der Drache, das Tier und der falsche Prophet die Könige der Erde zum Kampf führen, zu dem Ort Armageddon, auch ein historischer Ort, wo es auch im Alten Testament so einige bedeutende Kriege gab. Und dann kommt sofort ohne einen Einschub die siebte Schale, wo es dann genannt wird, es ist geschehen. Gott gibt den Kelch des Grimmes seines Zornes und die ganze Schöpfung gerät aus den Fugen. Das ist das Ende dieser großen zweiten Schau. Die dritte Sicht geht dann um das Gericht über Babylon, Kapitel 17 bis Kapitel 21, Vers 8. In Kapitel 17 bis 19, Vers 10 geht es um Babylon, die Große. Babylon ist das Gegenstück zur Gemeinde, die mit Jerusalem, der heiligen Stadt, identifiziert wird. Es wird als Rom erkenntlich, weil sie auf den sieben Bergen wohnt. Sie reitet auf dem Tier, und also aus dem Tier, das aus dem Meer kommt, was wohl hier für die römische Macht steht. Aber Babylon ist nicht sozusagen die politische Macht Roms oder des Römischen Reiches, sondern die römische Gesinnung oder Kultur. Ja? Und auch das ist natürlich übertragbar auch auf unsere Zeit. Es ist diese materialistische, gierige, sinnliche, selbstbezogene Lebensausrichtung. Babylon wird beschrieben als eine Hure, von der sie ist sozusagen die Königin aller, die Mutter aller Huren, heißt es. Aus ihrem Becher kommen Gräuel und Unreinheit und Unzucht und sie kleidet sich in lauter Prunk und Luxus. Und sie steht in ganz enger Verbindung mit dem Tier. Wie gesagt, sie reitet auf diesem Tier des Meeres und fördert die Verfolgung der Gemeinde. Sie ja, führt dazu, dass das Blut der Märtyrer fließt. Am Ende sorgt Gott aber dafür, dass die Hure Babylon von dem Tier und seinen Hörnern selbst gehasst und zerstört wird. Also hier auch ein Konflikt innerhalb dieser bösen Kräfte. Dann wird in Kapitel 18, Vers 1 bis 19, Vers 10 der Fall Babylons genannt. Also nach der Beschreibung erstmal von Babylon wird dann ihr Fall genannt, wo in Kapitel 18 erstmal eine Trauer auf Erden ist. Die Könige und Kaufleute und Schiffsleute, sie klagen über den Untergang Babylons, ganz ähnlich wie bei der Zerstörung von Tyrus auch beschrieben wird, ja, wie alle klagen, die davon so einen Gewinn hatten. Also diese dekadente, sinnliche Kultur, sie hasst das Christentum. Es geht um Reichtum, Luxus, Ruhm und Lust. Und dann, wenn das zum Ende kommt, oh, dann gibt es erstmal unter den Sündern, die genau darin ihr Lebenssinn hatten, eine große Klage. Und dann finden wir aber in Kapitel 19, in den ersten 10 Versen, das Gegenstück im Himmel. Da gibt es nämlich einen Jubel. Seid fröhlich über sie, du Himmel, denn Gott hat für euch das Urteil vollzogen. Also das, worüber die ganze Erde trauert, das führt zu einem Jubel im Himmel. Jetzt hat dieses Weltsystem ein Ende gefunden und damit wird auch eingeleitet, jetzt kommt das Hochzeitsmahl des Lammes. Die Braut hat sich bereit gemacht. Da, wo diese Weltzeit, wenn man so will, zum Ende kommt, dann folgt das Hochzeitsmahl des Lammes. Aber bevor das beschrieben wird, finden wir das Gericht über die Feinde. Kapitel 19, Vers 11 bis 21, Vers 8. Und hier werden jetzt der Reihe nach diese Feinde Christi und der Gemeinde besiegt. Erst das Gericht über das Tier in Kapitel 19, ab Vers 11. Hier wird die Wiederkunft Christi beschrieben. Er reitet auf einem weißen Pferd und zieht aus mit einem großen Heer, um für die Gerechtigkeit zu kämpfen. Mit dem Schwert seines Mundes schlägt er alle Feinde und es wird offenbart, er ist der König aller Könige und Herr aller Herren. Und so besiegt er die gesamte Armee, die ausgezogen ist durch den Betrug von dem Tier und dem falschen Propheten. Und diese beiden Tiere werden in den Feuersee geworfen. Dann folgt das Gericht über Satan in Kapitel 20, Vers 1 bis 10. Und auch hier, es geht wieder um diese Rekapitulation. Der letzte Sieg über Satan mündet auch in dieser Schlacht, wo auch die Tiere vernichtet wurden. Aber bei dem Teufel wird nochmal ein größeres Bild gezeigt. Das Gericht über den Teufel findet nämlich in zwei Teilen statt oder in zwei Etappen. Der Teufel wird zunächst von einem Engel für 1000 Jahre gebunden, und zwar, damit er nicht mehr die Nationen verführe. Aber nach diesen 1000 Jahren wird er noch einmal für eine kurze Zeit losgelassen. Aus unserer Sicht ist diese Bindung des Satans bereits geschehen, und zwar als Christus am Kreuz überwunden hat. Wir finden da auch Hinweise schon in den Evangelien und so weiter. In Offenbarung 12 ist ja beschrieben worden, wie Satan nach der Himmelfahrt Jesu auf die Erde geworfen wurde und er nicht mehr die Gläubigen anklagen durfte. Nicht mehr der Verkläger der Brüder sein konnte. Er wurde sozusagen aus dem himmlischen Gerichtssaal hinausgestoßen. Und hier wird nun beschrieben, dass er in dieser Zeit auch daran gehindert wird, die Ausbreitung des Evangeliums zu allen Nationen aufzuhalten und alle Nationen zu einem Krieg gegen die Gemeinde zu führen. Und in dieser Zwischenzeit, diese 1000 Jahre, stehen symbolisch für eine perfekte Zeitspanne, eine lange Zeitspanne. Und hier herrschen die Seelen der Gläubigen mit Christus. Und nach unserem Verständnis geht es hier nicht um ein irdisches, tausendjähriges Reich, sondern es wird beschrieben, dass es die Seelen der Gläubigen sind. Das heißt, es ist eine Herrschaft aus dem Himmel. Damit ist gemeint, dass ein Christ, das wird als erste Auferstehung beschrieben. Damit ist gemeint, dass ein Christ stirbt, wenn ein Christ stirbt, dann seine Seele direkt bei Christus im Himmel ist und dort mit Christus herrscht, bis Jesus auf die Erde zurückkommt und auch den Seelen Auferstehungsleiber gibt und in sein neues Reich führt, was dann die zweite Auferstehung ist. Doch nach dieser festgesetzten Zeitspanne verführt der Satan die Nation. Die werden hier in Anlehnung an Hesekiel 38 und 39 Gog und Magog genannt. Das meint so viel wie aus allen Ecken und Enden der Erde. Und Satan versammelt die Könige und Völker zum Krieg gegen die Gemeinde. Das ist der gleiche Endkampf wie auch in Offenbarung 11, 13, 16 und 19. Und gerade als es so aussieht, als würden der Teufel und seine Armee der Gottlosen die Gemeinde besiegen, sie haben sie schon umzingelt, dann fällt Feuer vom Himmel und der Teufel wird ebenso in den Feuersee geworfen wie auch das Tier und der falsche Prophet. Und es wird nochmal betont, Satan und seine Helfer, sie werden gequält in der Hölle Tag und Nacht. Ja, die Hölle ist nicht der Herrschaftsbereich des Teufels, es ist auch die Folterkammer, in der der Teufel selbst gequält und bestraft wird. Dann folgt das Gericht über den Tod und das Totenreich, Kapitel 20, Vers 11 bis 15. Am Ende des Kapitels berichtet Johannes von der Auferstehung aller Menschen, der Großen und der Kleinen, und sie stehen vor dem großen weißen Thron und es werden Bücher geöffnet und sie werden gerichtet nach ihren Werken. Und hier wird auch nun das Buch des Lammes geöffnet. Das, was das Lamm am Anfang in Kapitel 5 in die Hand bekam, die Siegel öffnete, und jetzt wird dieses Buch geöffnet, die ganzen Siegel sind aufgeschlossen und alle, deren Name nicht in dem Buch des Lammes ist, auch sie werden in den Feuersee geworfen. Das heißt, hier findet auch ein Gericht über die Gottlosen statt. Und dann heißt es aber auch, der Tod selbst und das Totenreich oder der Hades werden in den Feuersee geworfen. Also es gibt jetzt nur noch die himmlische Herrlichkeit oder den Feuersee oder die Hölle. Es gibt keinen Zwischenzustand mehr. Und dann finden wir noch einen Ausblick in Kapitel 21, Vers 1 bis 8. Vor dem Ende dieser dritten Sicht wird Johannes noch ein kleiner Blick auf den neuen Himmel und die neue Erde gewährt. Er sieht Jerusalem als eine geschmückte Braut. Eine wunderbare Verheißung. Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Also hier ist die Erfüllung der großen Bundesverheißung, der unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott. Und die Gläubigen, sie bekommen Wasser des Lebens anstatt einen See aus Feuer. Aber hier heißt es auch, wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Also hier auch ein Sieg über alle Ungerechten und gleichzeitig die Rechtfertigung, die Verherrlichung der Gläubigen. Und dann kommen wir zu der letzten großen Schau, die vierte Sicht, das neue Jerusalem, Kapitel 21, Vers 9 bis 22, Vers 5, die Schau der Braut des Lammes. Auch hier noch einmal, das ist genau das, den Gegensatz zu der Hure Babylon. Ja? Hier ist eine Braut, die geschmückt ist für ihren Ehemann. Komm her, ruft der Engel, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Dann wird diese Stadt beschrieben. Die Tore sind nach den Stämmen Israels genannt und die Grundsteine nach den Aposteln des Lammes. Also auch hier die Gläubigen aller Zeiten, das wahre Israel. Johannes bekommt wieder einen Messstab und so wie in Hesekiel, wo er diesen vollkommenen Tempel ausmessen soll oder wo der ausgemessen wird für ihn. Und er stellt fest, es ist ein vollkommener Würfel, so wie das Allerheiligste im Zeltheiligtum oder auch im Tempel. Es war Länge, Breite und Höhe genau gleich, so ein Würfel. Und es zeigt dieses diese Stadt Jerusalem, diese himmlische Herrlichkeit, es ist das Heiligste des Heiligen. Hier ist Gott selbst und alles ist voller Edelsteine und Perlen und Gold, also alles von beständiger und herrlicher Materialien. Es ist, finden dann im Kapitel 21, Vers 22 bis 22,5 sozusagen eine Beschreibung, wo dann so verschiedene Bilder zusammenlaufen, von diesem Tempel, den Hesekiel sieht am Ende, als auch von etwas von dem Garten Eden. Und hier wird sozusagen das endgültige Paradies dargestellt, das vollkommene Heiligtum, ein besseres Paradies. Gott selbst ist der Tempel und es läuft ein Fluss hindurch, Baum des Lebens ist dort zu finden, es ist kein Fluch mehr, das Lamm selbst ist das Licht, es gibt keine Nacht mehr und alles Erschreckende und Bedrohliche ist weggetan. Und so ist das neue Jerusalem eine Schau der ewigen Herrlichkeit. Und dann finden wir Kapitel 22, Vers 6 bis 21 noch den Abschluss. Es gibt ganz viele Parallelen zum Vorwort, Hinweise zum Inhalt und so weiter. Wird nochmal betont, ja, das, was ist und das, was noch kommen soll. Und dann heißt es hier, und er sprach zu mir, die Worte sind gewiss und wahrhaftig, und der Herr, der Gott der Geister, der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und dann ruft die Braut zusammen mit dem Geist, komm, Herr Jesus. Also hier eine wunderbare ein Blick hinter die Kulissen, wenn man so will, in all diesen uns auch fremdartigen Symbolen und Zeichen. Was dargestellt werden soll mit diesen verschiedenen Visionen, ist, Christus herrscht. Christus herrscht. Er herrscht direkt und gegenwärtig über die Gemeinde. Er ist der, der genau weiß und kennt die Gemeinde, den Zustand. Er kennt genau, was wir glauben, was wir tun und ob wir ausharren. Er wandelt inmitten der Leuchter. Es gibt eine geistliche Realität der Gemeinde direkt im Himmel und Christus ist mit uns und er weiß um uns. Das ist das, was ist. Christus jetzt ist er schon im himmlischen Heiligtum. Er ist unser hoher Priester. Und gleichzeitig, er regiert, er sitzt auf dem Thron mit Gott, dem Vater. Und alles, was kommt, alle Gerichte, alles, was an Leid und Bedrängnis und Prüfungen und so weiter kommt, all das, es ist nur die Öffnung der Siegel, damit das Buch des Lebens des Lammes geöffnet werden kann und am letzten Tag offenbart wird, welche Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Und das soll uns eine Hoffnung geben, bei all dem, was wir nicht verstehen können. Wieso dieses Leid und warum diese Prüfung und warum hat dieses gottlose System plötzlich so eine Macht und so weiter und so fort. Und es zeigt uns doch auf, es ist alles unter der Kontrolle Gottes. Christus herrscht. Auch wenn wir es erstmal nicht sehen oder fühlen, so ist es doch, es dient doch alles zum Nutzen seiner Gemeinde. Und er hat genau bestimmt, welchen Teil auch von dem Gemeindeleben, wenn man so will, auch in dieser Erde bedroht werden kann. Aber gleichzeitig hat er die Seinen versiegelt. Gleichzeitig achtet er darauf, die Seinen zu beschützen und zu bewahren bis zum Ende. Und Christus herrscht im Gericht. Er wird jeden Feind, einen nach dem anderen, besiegen. Nicht wir, Christus selbst. Er wird sie besiegen. Selbst wenn die Gemeinde so schwach erscheint, bis sie vielleicht zuletzt ja, fast dem Untergang geweiht ist, umzingelt wird von einer gottlosen Macht. Aber hier wird genannt, Christus herrscht im Gericht. Er richtet jetzt schon teilweise, sorgt sogar dafür, dass so manche gottlose Systeme zum Selbstruin, zum eigenen Schaden führen. Wir finden das in unserer Zeit, gerade vielleicht auch in diesem Monat, wo immer all diese bunten Flaggen kommen und man merkt sozusagen auf der einen Seite diese Macht der Propaganda, ja, wie das mit den Systemen vereint wird und so weiter und so fort und gleichzeitig wie selbstzerstörerisch das ist. Ja. Aber Christus ist es, der richtet. einen Feind nach dem anderen wird er besiegen und der letzte Feind ist der Tod, wie Paulus sagt. Und dann auch, Christus herrscht in aller Ewigkeit, in Herrlichkeit. Wir werden mit ihm sein und all das wird abgetan werden. Er wird jede Träne abtrocknen und es wird kein Leid mehr sein. Und er wird all diese Verheißungen, die er gibt, die uns hier in diesem Buch dargestellt werden, all diese kostbaren Bilder, wir werden sie erleben. Und deswegen ist dieses Buch ein Aufruf zur Treue und zum Ausharren. Gerade da, wo vieles so sinnlos scheint oder wir uns so schwach fühlen. Christus, er hat sich erwiesen als der Löwe von Juda. Gerade, dass er überwunden hat als ein Lamm, das geschlachtet ist. Und die Gemeinde, sie hat eine gewisse Kraft, wie die Zeugen, zur Verkündigung. Und gleichzeitig hat Gott bestimmt auch, dass sie gereinigt werden und geprüft werden durch viel Bedrängnis und Leid. Aber das ist nicht ein Zeichen, dass sie besiegt sind, sondern eine Weise, wie Gott zum Ausharren und zum Überwinden führt in Christus. Und so sollen wir darauf achten, im Glauben treu zu bleiben, an Christus festzuhalten, die Lehre festzuhalten und auch, was unsere Lebensweise, unsere Werke angeht, dass unser Kopf und unsere Hand das Siegel Gottes tragen und wir so durch den Geist geformt werden in einer neuen Gesinnung inmitten dieser gefallenen Welt und warten auf die Wiederkunft Christi. Herr Jesus, komme bald. Amen.